Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen. Wie viel persönliche Agenda erlaubt journalistische Arbeit? Und wo verlaufen eigentlich die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus? Um diese Frage ging es beim Mediencamp des Medienfachverlags Oberauer Ende vergangener Woche in Berlin. Die Aufzeichnung des zum Teil ziemlich hitzigen und kontroversen Talks gibt es jetzt hier im Podcast. Eingeladen hatten wir Antje Seleschtow, Mitherausgeberin von Table Media, Barbara Junge, Chefredakteurin der Taz und Christian Mertin, Head of Corporate Communications von Bayer. Ja, und ich, Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2, hatte das große Vergnügen, das Ganze zu moderieren. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein paar Sätze zum Mediencamp in Berlin. Dort treffen sich im Frühjahr immer zwischen 500 und 600 junge Menschen, die einen Job in den Medien anstreben oder auch in der PR, in der Kommunikation. Und dort begegnen sie Medienprofis und auch Arbeitgebern aus der Kommunikation. Und das Ganze in ungefähr 30 verschiedenen Sessions, Talks und Panels, wie das, was es jetzt hier gleich zu hören gibt. Und da gibt's halt auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn auch ihr euch für einen Job in den Medien interessiert, dann ist das Mediencamp im kommenden Jahr vielleicht genau euer Place to be. Und wenn ihr in einem Medienunternehmen schon arbeitet oder in der PR und Bewerberinnen und Bewerber sucht, dann womöglich auch. Ein Link zum Camp und weitere Angebote für angehende Medienmenschen gibt's hier im Podcast in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei unserer Diskussionsrunde. Wie viel persönliche Agenda erlaubt journalistische Arbeit? Als ich das Motto las, war meine erste Antwort, ja natürlich keine. Aber dann ist es vielleicht doch nicht ganz so einfach, weil der Blick auf die Wirklichkeit im Journalismus ja oft bewertet wird oder beschrieben wird. Und wie wir auf die Wirklichkeit blicken, hängt ja auch damit zusammen, welche Perspektive wir haben. Es geht also um Perspektive oder auch Haltung im Journalismus und darum, wo Grenzen verlaufen zwischen Journalismus und Aktivismus. Darüber wollen wir sprechen mit drei Personen aus der Kommunikationsbranche, drei Menschen aus der Kommunikationsbranche, die ganz unterschiedliche Positionen womöglich auf die Wirklichkeit haben. Und ich bin gespannt, ob wir am Ende zu ähnlichen oder dann doch zu ganz unterschiedlichen Bewertungen kommen werden. Neben mir sitzt Antje Seleschtow. Sie ist Mitherausgeberin von Table Media. Dort verantwortet sie hintergründige und tiefgründigen tagesaktuellen Journalismus. Und der richtet sich nicht an die breite Masse, sondern an ein Fachpublikum, an zahlende Geschäftskunden, die den Table-Journalismus für ihre tägliche Arbeit brauchen. Ihre Leserinnen und Leser sind Führungskräfte aus der Wirtschaft, genauso wie Politikerinnen und Politiker aller Parteien. Und Lobbyverbände lesen sie natürlich auch, Nichtregierungsorganisationen. Antje, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und ergänze gleich mal, wir haben aber auch Produkte, die kostenlos sind und die jeder lesen kann.
Genau, es gibt ein paar table.media, glaube ich, im Internet, dann könnt ihr euch auch für die kostenlosen Produkte, die sie haben, anmelden. Außerdem freue ich mich sehr, dass Barbara Junge hier ist. Sie ist Chefredakteurin der Taz. Die Taz gilt ja als linksalternativ und bei ihrer Gründung 1978, da hat sie sich der Bildung einer Gegenöffentlichkeit verpflichtet. Sie will alternative Sichtweisen vermitteln und wird auch nicht von einem klassischen Verlag getragen, sondern von einer Genossenschaft, die im Prinzip die Leserinnen und Leser der Taz sind. Und die Taz ist essentieller Teil des links-grünen Spektrums in Deutschland, aber sie ist auf keinen Fall ein Parteiblatt. Das ist Barbara, glaube ich, total wichtig. Ich freue mich sehr, dass du da bist hier heute.
Vielen Dank für die Einladung und dass es mir wichtig ist, stammt aus dem Vorgespräch.
Ja, genau.
Und es ist uns wichtig.
Genau. Wir haben außerdem hier Christian Mertin, der blickt noch aus einer nicht-journalistischen Perspektive auf den Journalismus. Er ist Head of Corporate Communications beim Chemie- und Pharma-Riesen Bayer. An dem Konzern reiben sich sowohl NGOs als auch Medien. Es gibt positive Berichterstattung, es gibt aber auch viel kritische Berichterstattung über das, was Bayer macht. Christian selbst ist ausgebildeter Wirtschaftsjournalist. Vor ungefähr 20 Jahren ist er in die PR gewechselt, wenn ich richtig gerechnet habe, und seit 9 Jahren arbeitet er für Bayer. Christian, willkommen hier auf dem Panel.
Ganz herzlichen Dank.
Ich selbst habe vor 20 Jahren mal versucht, Lehrer zu werden. Und das Erste, was ich in der pädagogischen Praxis damals gelernt habe, ist der Satz: Verabschiede dich von der Illusion, dass du bei der Bewertung deiner Schülerinnen und Schüler in irgendeiner Weise objektiv sein kannst. Das klappt einfach nicht. Ich glaube, dass das etwas ist, dass man womöglich auch, dass dieser Satz womöglich etwas ist, was man auch auf den Journalismus anwenden kann. Antje, wie sind deine Erfahrungen? Gibt es objektiven Journalismus überhaupt?
Puh, das ist aber eine schwierige Frage gleich zum Anfang.
Ja, ich dachte, wir gehen mal gleich in die Vollen.
Also, was ist Objektivität? Journalismus ist etwas, das durch Menschen gemacht wird und Menschen haben aus ihrer Entwicklung heraus, aus ihrer Familie, aus ihrer Berufsausbildung, aber auch durch ihre Persönlichkeit haben sie eine Haltung, haben sie eine Sicht und haben eine Sicht auf die Welt. Und die wird Gott sei Dank immer unterschiedlich sein. Die entwickelt sich auch im Laufe des Lebens. Wenn man jung ist und keine Familie hat, hat man eine andere Sicht auf die Dinge, als wenn man etwas älter ist oder dann ganz alt ist und eine Sicht, also und eine Familie hat. Ich glaube nur, wenn wir auf dieses Thema der Persönlichkeit im Journalismus blicken, dann ist es wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst machen, dass wir eine persönliche Auffassung und eine persönliche Sicht auf die Dinge haben, dass unsere Aufgabe, aber es ist das Objekt unserer Berichterstattung von allen Seiten zu betrachten, um eine möglichst große Objektivität in die Berichterstattung reinzubekommen, weil die Leserinnen, die Zuhörerinnen und die Zuschauerinnen einen Anspruch darauf haben, dass wir ihnen die Welt erklären, so wie sie ist und ihnen nicht nur einen Teil, nämlich den wir glauben, dass der besonders wichtig ist. Und ich denke, gerade in einer Zeit, in der das Vertrauen in die Medien so stark nachlässt, sinkt wie jetzt, ist es wichtig, dass wir eine solche Diskussion auch in unseren Medienhäusern und in unserem Berufsstand führen. Denn es hat auch was damit zu tun, dass die Leute uns nicht mehr vertrauen, dass wir objektiv berichten, dass wir ihnen alle Seiten berichten.
Barbara, bei dir oder bei der Taz ist es so, dass eine gewisse Haltung zum Beispiel zu Themen wie Umwelt oder zu Sozialem Teil des Markenkerns der Taz ist. Kannst du oder möchtest du oder möchten deine Kolleginnen und Kollegen bei der Taz ihren Berichterstattungsthemen oder den Menschen oder den Themen, über die sie sprechen, überhaupt objektiv begegnen?
Also wir rennen tatsächlich seit Jahren diesem Phantom der Objektivität hinterher. Ich würde es, glaube ich, gerne sein lassen. Und das ist ziemlich sicher auch die Haltung der meisten bei uns im Haus. Ich glaube, heutzutage ist es sogar sehr viel wichtiger zu gucken, wie wir überhaupt unsere Themen, unsere Nachrichten an die Leute bringen, an euch bringen, aber auch an ein ganz anderes Spektrum bringen. Und ich fürchte, dass der Objektivität gerade das Falsche ist. Also man muss, glaube ich, suchen, was funktioniert denn tatsächlich, wie kann ich Haltung und Agenda voneinander trennen, wie kann ich, und da haben wir keine Differenz, klar machen, dass das, was ich schreibe, aus einem Kontext stammt. Aber bei uns, der Unterschied ist, dass wir unsere Haltung sehr viel klarer machen, dass wir auch sagen, wir wollen Themen aufgreifen, die eben woanders nicht aufgegriffen werden. Das ist nicht Objektivität und das ist auch nicht immer Ausgewogenheit, weil wir behaupten, der Versuch der Ausgewogenheit lässt entweder False Balance entstehen oder lässt einfach Wirklichkeiten auch aus. Also wir sind irgendwann mal mit Gegenöffentlichkeit gestartet. Ich würde sagen, das machen wir teilweise auch noch. Wir machen aber auch ganz viel Nebenöffentlichkeit, einfach zu gucken, was wird ausgeblendet, wo muss man genauer hinblicken. Wir wollen nicht ganz ausgewogen darüber berichten, wie Klimapolitik von unterschiedlichen Seiten gemacht wird, sondern wir wollen hingucken, wo wird sie eben nicht gemacht. Also so genauso wie, wir hatten es im Vorgespräch kurz, wie wir alle so in der nach Nazi-Zeit sich deutsche Journalistinnen darauf verpflichtet haben, auf die Demokratie. So steht im Grundgesetz auch sowas wie Gleichberechtigung zum Beispiel. Ich finde auch, dass Zukunft des Planeten ein hehres Ziel ist oder das Deutsche nie wieder. Und solche Sachen stellen wir halt mehr in den Mittelpunkt und geben solchen Stimmen, die das stark machen, auch mehr Raum. Und das andere, können wir nachher nochmal drauf zurückkommen, aber wie wir jetzt mit mehr Persönlichkeit im Grunde agieren und nicht weniger, weil nämlich der Medienkonsum, das wisst ihr viel besser noch als ich, sich total gewandelt hat. Informationen werden über Persönlichkeiten überhaupt wahrgenommen. Aber wie kriegen wir das hin, dass es trotzdem noch keine Agenda ist, sondern eine Haltung?
Ich will das gerne gleich noch vertiefen, vorher noch Christian ins Gespräch holen. Du bist, dein Arbeitgeber Bayer, habe ich gerade schon gesagt, wird in der Öffentlichkeit durchaus ja ambivalent wahrgenommen. Einerseits gibt es Aspirin und Bepanthen, die uns das Leben erleichtern, wenn wir es mal brauchen. Andererseits gibt es aber auch Glyphosat, wofür...
Was uns allen das Leben auch sehr erleichtert.
Das ist deine Meinung, da gibt es aber durchaus unterschiedliche Meinungen drüber. Kannst du eigentlich es überhaupt erwarten, dass Journalistinnen und Journalisten, wenn sie deinem Arbeitgeber, wenn sie dir begegnen, dass sie euch neutral begegnen?
Also die entscheidende Frage für mich ist, wie definiert man neutral? Wie definiert man objektiv? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und es gibt ja immer wieder die Forderung, Journalismus muss neutral sein. Das finde ich ehrlich gesagt totalen Unsinn, weil ich komplett bei Frau Sirlestow bin. Jeder hat seinen eigenen Werdegang, jeder hat seine eigene Kindheit, Jugend, Berufserfahrung und so weiter und so fort. Jeder Journalist und jede Journalistin, die berichtet, kann niemals neutral berichten, weil sie Dinge immer aus einer persönlichen Perspektive sehen. Was ich sehr wohl erwarten würde und hoffe, dass es in den meisten Fällen der Fall ist, ist ein objektiver Journalismus. Wie definiere ich objektiven Journalismus? Nämlich so, dass denjenigen, über die oder zu denen recherchiert wird, aufrichtig und aufmerksam zugehört wird. Das heißt, ich erwarte auf der anderen Seite des Schreibtischs ein ernsthaftes Interesse an dem, was wir sagen, wenn wir kontaktiert werden. Das ist die einzige Erwartung, die ich habe. Das wäre meine Definition von objektivem Journalismus. Der muss mitnichten immer positiv sein. Die besten Journalisten, die Bayer covern, covern uns mit einem extremen Know-how, langjährigen Know-how, ziemlich kritisch. Was ich erwarte ist, dass wenn wir kontaktiert werden, dass es ein aufrichtiges und ehrliches Interesse an unserer Perspektive gibt und nicht in Wirklichkeit, die Geschichten sind geschrieben, und nur um sich nicht angreifbar zu machen, rufen wir die noch kurz an und dann antworten wir mit 6 Seiten und werden genau mit einem halben Satz zitiert.
Mal unabhängig davon, ob ihr dann euren Job gut gemacht habt, wenn ihr bloß mit einem halben Satz zitiert seid, ganz offensichtlich oder vielleicht seid ihr auch nicht glaubwürdig, aber natürlich... Natürlich ist es richtig, was du sagst, finde ich. Also ich denke zu dieser Objektivität, wobei wir uns wirklich, Barbara, nicht an dem Wort festhalten sollten, an dem Wort Objektivität, wie kann man sie überhaupt erreichen? Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe auch als Redaktionen, die unterschiedlichen Sichtweisen einzelner Kollegen auf die Dinge aufzunehmen und immer wieder danach zu trachten, zu wissen, mehr zu wissen. Also alles zu wissen über Glyphosat und über das, was es auslöst, aber das, was es auch zu etwas macht, was ganz viele Bauern einsetzen. Und nicht stehen zu bleiben bei dem platten Satz, naja, da wollen irgendwelche Leute Geld verdienen und die Bauern verdienen auch Geld. Ich bin in dem Thema nicht genug drin, um da jetzt irgendwas wirklich Substanzielles sagen zu können. Aber ich glaube, man merkt schon irgendwie, ich möchte es gern wissen, ne? Also ich erinnere mich, dass es mal ein Handelsabkommen oder die Vorbereitung eines Handelsabkommens gegeben hat. Da ist das Stichwort, das ist ein politischer Kampfbegriff gewesen, das Stichwort des Chlorhühnchens aufgetreten. Und natürlich gab es jemanden, der das als politischen Kampfbegriff in die in die Debatte eingeführt hat, der also etwas verhindern wollte. Also ich weiß nicht, bei dem Wort Chlorhühnchen, alleine wenn ich das so höre, mir fällt irgendwas Ekliges ein. Ich möchte das nicht. Niemand will das. Ich glaube, es geht euch auch so. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe als Journalisten zu sagen, Moment mal, was ist denn da, was steht denn da eigentlich dahinter? Also lassen wir uns nicht leiten davon, dass ganz offensichtlich Chlorhühnchen etwas ist, was die Gesellschaft nicht weiterbringt und so weiter, sondern fragen wir genau nach, von allen Seiten. Das kann nicht immer jeder, aber ich finde, eine Redaktion, egal wie sie aufgebaut ist, hat die Aufgabe, diese Fragen zu stellen und auf Antworten zu dringen.
Barbara, gehst du da mit?
Nee, natürlich nicht. Aber also erstmal hast du in der Redaktion, kannst du nachfragen, hast uns alle abgekauft, die größten Glyphosat-Kenner irgendwie, die es wahrscheinlich im Journalismus gibt. Aber warum ist es falsch, Chlorhühnchen zu nennen? Wenn wir das in aller Neutralität berichten, versteht kein Mensch, was eigentlich passiert. Wenn man das auf so einen Begriff bringt, dann können sich die Leute daran reiben, entweder das ganz eklig finden oder daran arbeiten, dass es vielleicht auch andere Aspekte gibt. Aber das in diesem neutralen Umfeld zu berichten, dann geht ganz viel, ehrlich gesagt, an den Menschen vorbei. Weil wenn wir zu neutral berichten. Wir wollten uns ja heute auch streiten.
Von mir auch.
Fliegt es an dem Publikum vorbei. Ich komme auf das zurück, was ich vorher sagte. Wir dringen auch viel zu wenig durch. Und für mich ist die Frage, wie dringen wir auch durch? Wahrscheinlich, und ich bin immer dafür, offen zu fragen, aufrichtig zu fragen, egal wie wir das jetzt nennen. Ich will alle Perspektiven kennen. Also da haben wir überhaupt keinen Widerspruch. Aber mit welchem Ton zum Beispiel, Chlorhühnchen, welchem Kontext ich das präsentiere, das ist wichtig, damit es überhaupt auch in seiner Dimension begriffen wird.
Aber man könnte trotzdem doch auch sagen, mit welchem Framing. Ne?
Genau. Auch gut.
Wie möchte ich das framen? Also jetzt nennen Sie mir mal einen Leser der Taz, der Chlorhühnchen liest und noch eine ansatzweise differenzierte Meinung zum Thema hat.
Eine differenzierte Meinung haben wahrscheinlich alle.
Damit hat man ja schon gesagt, was das Ding ist. Nämlich ziemlich übel, miserabel und eigentlich streng abzulehnen.
Ja, und dann gibt's andere Medien, die es ganz anders berichten. Ist doch gut, dann können sich die Leute ein Bild machen. Also ich halte mich wirklich nicht an diesem Begriff fest. Ich finde Framing an sich nichts Falsches. Wir müssen heute mit ganz vielem, also ich meine, wer framed nicht? Also wurde auch schon getan, bevor dieser Begriff dafür erfunden wurde. Aber auch da ist es doch wichtig, trotzdem es zu schaffen, in so einem Bericht dann auch andere Perspektiven einzubringen. Sich aufrichtig, da bin ich dabei, auch andere Fragen zu stellen. Aber die Taz lebt davon, dass da vorne drauf Chlorhühnchen steht, damit die Leute wissen, hier passiert was, was wir wirklich hart kritisieren.
Das ist doch aber Populismus.
Für Populismus gibt es irgendwie ganz, ganz viele Definitionen. Meistens betrifft es nicht Journalismus, sondern Politiker und Politikerinnen, die mit einem vereinfachten Set an politischen Antworten auf ein Publikum zugehen. Das würde ich für uns dann doch ablehnen.
Das Interessante an der Taz ist ja, dass ich mich, wenn ich mich so also die kritischste Sicht auf Klimapolitik, die kritischste Sicht auf einzelne politische Bereiche der Grünen, habe ich in der Taz gelesen. Weil da Journalisten gewesen sind, sie sind es immer noch. Also
oder teilweise bei euch.
Ich erinnere mich, das ist, glaube ich, jetzt hier nicht das Thema. weil da Journalisten sind, die es genauer wissen wollen, die richtig hingucken, die sich nicht von einer Agenda treiben lassen, von der wir glauben, dass oder man glauben könnte, dass es eine Agenda sein sollte. Ich glaube, Journalisten sollten keine Agenda haben. Es gibt diesen diesen ganz, ganz alten Satz, machen wir uns mit nichts gemein, sei es auch noch so gut.
Ja, aber der Mann war der Meinung, dass man, wenn man über Todesnachrichten spricht, seine Emotionen nicht so sehr zeigt. Also es wird auch ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob er das in dem Zusammenhang gesagt hat, aber ich finde, es ist, da ist sehr viel Wahrheit dran. Wir sind keine Aktivisten, sondern wir sollen keine Agenda haben. Wir sollen uns mit der Frage beschäftigen, was ist, und Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten.
Willst du dich nicht mit, sagen wir mal, der Rettung des Planeten gemein machen? Ist das wirklich schon Aktivismus? Das finde ich die interessante Frage.
Natürlich nicht. Ich möchte, also ich meine, welcher vernünftige Mensch möchte sich gemein machen mit dem Ziel, den Planeten zu retten? Allerdings gibt es unfassbar viele Leute, die ganz unterschiedlicher Auffassung sind, was die Wege sind. Und ich glaube, wir sollten für alle aufnahmefähig sein. Wir sollten alle hereinbitten und ihre Auffassung über den richtigen Weg aufnehmen.
Also die.
Ja, aber genau, da ist das. Ich glaube, gib mir noch eine Sekunde. Ja, ja. Ich glaube, da ist das spannende Thema da drin. Also wenn wir jetzt, also ich verbringe ziemlich viel Zeit in einem kleinen Dorf in Brandenburg und bin da auch sehr eng mit den Menschen. Und als jetzt in Berlin diese Rudolf-Wiesel-Brücke zusammenstürzte, gab es in den, oder sie ist ja noch nicht zusammengestürzt, gleich wird sie zusammengestürzt werden, da gab es in einzelnen Radiosendern Debatten darüber, wie, ob man die Brücke jetzt überhaupt noch wieder aufbauen sollte. Wozu brauchen wir überhaupt noch Autobahnen? Lass doch uns doch die Stadtautobahnen einfach zumachen dort. Dann haben wir auch viel weniger Verkehr. Die Sichtweise derer, die da neben mir wohnen in Brandenburg und die am Tag einen Bus haben, der eine Stunde bis zur nächsten S-Bahn fährt und abends wieder einen zurück. Die Leute fassen sich an den Kopf und fragen sich, was berichten die da? Hat einer schon mal sich die Frage gestellt, wie ich zu meiner Arbeit kommen soll, wie ich wieder nach Hause kommen soll, wie ich meine Familie ernähren soll? Und das ist, glaube ich, das, was wir uns immer wieder fragen müssen. Sind wir in der Lage, alle Seiten zu betrachten?
So. Also die
jetzt Christian.
Die alles entscheidende Frage, auch an dieses Publikum, und ich nehme, und ich habe ja selber 12 Jahre Journalismus hinter mir, ich nehme wahr, dass es ein extrem breites Selbstverständnis davon gibt, wer oder was sollte ein Journalist sein oder wer oder was will ich sein. Da gibt es im einen Extrem diejenigen, die wirklich, und ich habe so ein bisschen von Ihnen gehört, Frau Sellestow, aufmerksam zuhören, Dialog ermöglichen. Podcast ist für mich ein total tolles Instrument, wo Zuhören eine Rolle spielt, wo unterschiedliche Meinungen und Perspektiven eine Rolle spielen, wo der Zuhörer, die Zuhörerin sich selber ein Bild machen kann. Das ist so der eine Teil des journalistischen Spektrums, wo die meisten immer sagen, ja klar. Und dann gibt es den anderen extremen Teil, um ehrlich zu sein, den erlebe ich jeden Tag, sehe ich in meiner Timeline bei Twitter und X, diejenigen, die sich primär darüber definieren, ich habe meine Meinung und die preise ich jeden Tag. Ich habe irgendwann Anfang Januar meine Twitter-App gelöscht, primär deshalb, weil sie ein tägliches Schlachtfeld von Journalistinnen und Journalisten war. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, die gibt es sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite, gibt es genügend von. Und das ist so die Frage des Selbstverständnisses. Mein Appell wäre, dass es natürlich die erstgenannte Variante sein muss, nämlich allen aufmerksam, aufrichtig und ehrlich zuzuhören. Wenn Sie selber mit einer Agenda kommen, die da heißt, ich will aber die Umwelt retten und ich will das Klima retten und ich will dieses und ich will jenes und ich will das. Dann können Sie das tun. Sie sollten es nur an der Redaktionstür abgeben, weil sonst gehen Sie auf die Leute zu und haben nie mehr wirklich aufrichtige Diskussionen und Debatten. Und ich erlebe es ja auch regelmäßig mit unterschiedlichsten Medienhäusern und Redaktionen. Mit der Taz hatte ich in 8 Jahren keinen einzigen aufrichtigen Austausch, weil immer klar war, ich habe jetzt eine Agenda, ich habe ein Thema Und ich will eigentlich nur noch irgendwie einen Kommentar und einen Halbsatz von euch haben. Mit vielen, vielen anderen geht es mir ganz anders. Und deshalb ist für mich so die zentrale Frage, wer will ich als Journalistin und Journalist sein? Mein Appell wäre immer, weil sonst verlieren sie nämlich Leute, der Journalismus, den Frau Junge beschrieben hat, der für irgendetwas steht, der gewinnt natürlich auf der einen Seite Leute, aber er verliert auch unglaublich viele. Und diejenigen, die heute sagen, hör mir doch auf mit den Mainstream-Medien. Ich kann den Satz und den Begriff nicht hören, aber es gibt leider sehr, sehr viele. Und die sagen, naja, das ist doch alles nur Kampagne und das ist doch alles nur Meinung. Ist natürlich so ganz breit gesprochen völliger Unsinn, aber einzelne Beispiele gibt es natürlich schon.
Die Taz wird sich jetzt aber wahrscheinlich nicht als Mainstream-Medium betrachten, oder Barbara?
Also wir werden von außen leider oft schon als Mainstream-Medium betrachtet, weshalb ich versuche, irgendwie hier noch ein bisschen irgendeinen Kontrapunkt zu setzen. Nein, sind wir nicht. Also erst einmal weise ich zurück, dass wir nicht aufrichtig fragen. Das ist einfach, also da können wir vielleicht dann auch nochmal in eine Diskussion kommen und vor allem in die Diskussion um diese Begrifflichkeit. Zweitens würde ich auf jeden Fall sagen, ich möchte andere Meinungen hören und vielleicht nicht mit Bayer, aber mit durchaus anderen Großkonzernen sind wir in sehr guten Gesprächen, wenn wir mit der Agenda ankommen. Also Agenda um Himmels Willen, dass die Erde nicht verbrennen soll. Ich habe das mit Absicht bestimmte Haltungen erwähnt, die ich grundgesetzlich für abgesichert ansehe und nicht, ich bin gegen jeglichen Häuserbau in Neukölln. Also so, damit kommen wir nicht an. Ich habe Gleichberechtigung genannt, ich habe das Klima benannt und ich habe den Antifaschismus benannt mit dem Nie wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nachlesen kann. Deshalb da an der Stelle ein bisschen zurück und dann gibt es vielleicht noch extremere, das mag sein, aber das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns hat sich auch, das muss man noch dazu sagen, was verändert. Ich glaube, wir sind auch offener als früher. Wir machen auch unterschiedliche Herangehensweise. Wir haben auch zum Beispiel einen ganz großen Schwerpunkt auf lösungsorientiertem Journalismus. Lösungen gibt es nur gemeinsam. Entsprechend fragen wir selbstverständlich unterschiedliche Positionen ab. Das heißt aber nicht, dass wir ganz kritisch mit bestimmten Dingen umgehen. Und ich will jenseits dieser Begriffe, die ich immer noch für eine legitime Haltung halte, nicht mit einer Agenda rumlaufen. Ich will auch keine Aktivistin sein, auf gar keinen Fall. Aber ich will auch Menschen erreichen und ich glaube, dass man Menschen heutzutage stärker erreicht, wenn man es auch emotionalisiert. Wie emotionalisiert man, indem man nicht total nüchtern und neutral bleibt? Ob Mainstream-Medien oder nicht, ich weiß nicht, wer von euch welche Medien nutzt, aber wir erreichen doch mehr, wenn wir klar machen, was unsere Persönlichkeit ausmacht, warum ich etwas sage. Also ich habe die Befürchtung, aber darüber können wir gerne weiterreden, dass uns, diesem Vorwurf der Mainstream-Medien, da sage ich jetzt mal uns, Objektivität ohnehin niemand mehr abnimmt. Also was machen wir damit? Indem wir zu dem alten Rezept zurückgehen und gucken, wie kriegen wir die irgendwie hin? Oder gibt es eine andere Form, wie wir genau damit umgehen? Wie kann man authentisch sein zum Beispiel? Wie kann man klar machen, in welchem Kontext man Informationen, Haltungen durch Kommentare, Analysen auch rüberbringt? Das ist für mich eher die hohe Kunst heute.
Einerseits, andererseits ist aber die Polarisierung, die ja bei der Taz auch stattfindet, vielleicht nicht der richtige Weg, Antje.
Nein, ich würde das jetzt auch nicht, das so pauschal ist das ja auch nicht richtig. Die Barbara hat ja schon richtig gesagt, dass es auch eine Veränderung gegeben hat, auch bei der Taz und bei vielen anderen Medien. Ich glaube, für mich hat das was mit Qualität zu tun und die Qualität sehe ich zum einen beim einzelnen Journalisten, der den Anspruch an sich hat, etwas zu wissen, eine Kompetenz zu haben. Und Wissen zu erlangen oder Wissen erlangen kann ich nur zu einem Sachverhalt, indem ich ihn von allen Seiten ansehe. Ansonsten werde ich wirklich kein überzeugendes Wissen erwerben und rüberbringen können. Und solche Kolleginnen und Kollegen gibt es bei uns, bei der FAZ, bei der Welt, bei der Taz. Es gibt sie überall. Und es gibt genauso diejenigen, die sagen, ach nö, das finde ich jetzt, also für mich ist das Chlorhühnchen schon ganz klar. Also so, ja. Und ich finde, da ist unsere Aufgabe als Redaktion, Kontrapunkte zu setzen, auch Themen einzufordern, dass Themen von beiden, also da geht es um Redaktionsmischung, da geht es um das, was wir an Angebot unseren Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellen.
Christian hat eben gesagt, dass er es gut fände, wenn man als Journalist, der in eine Redaktion kommt, die eigene Einstellung sozusagen, die eigene Agenda an der Redaktionstür abgibt. Klappt das bei euch?
Nein. Was ich sagen will, ist, dass man, also ich habe gesagt, man wird nie, der bescheuertste aller Begriffe ist neutral. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man ein professionelles Verständnis vom Journalismus hat, und das definiere ich als, ich höre mir ernsthaft und aufrichtig alle Seiten an. So, und das meine ich mit, also es gibt eine Kollegin, die ich sehr schätze bei der Zeit, die ist glühende Verfechterin von Umweltschutz, Klima, allem drum und dran. Wenn ich aber ein Interview mit der mache, wenn ich deren Geschichten lese, dann schaut die sich diejenigen, die ihre Position nicht vertreten, genauso kritisch an wie jeden, der wie sie glühender Verfechter von Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter und so fort ist, weil sie will wissen und ihren Leserinnen und Lesern vermitteln, was steckt da wirklich drin. Und das meine ich, dass man sozusagen diesen professionellen Verständnis vom Journalismus, jetzt sage ich professionell, vorhin haben wir gesagt objektiv, dass man unterscheidet zwischen der persönlichen Position und dem, wie ich Journalismus betreibe.
Also bei dem Interesse und dem Ehrlichen bin ich absolut dabei, können wir uns sofort darauf verständigen. Ich denke, wenn wir zumindest uns einig sind, dass das mit der Persönlichkeit ablegen nicht so richtig funktioniert und den Haltungen auch nicht, dass gerade unser beide Aufgabe ist, eine Mischung auch herzustellen. Und daran arbeiten wir. Also ich meine, guckt euch an, Gaza zum Beispiel. Ich führe viele sehr, sehr ernste Gespräche in unserer Redaktion, um zu sagen, es gibt Grenzen, ihr müsst die andere Position akzeptieren. Wir haben da eine ganz, also ich glaube, das breiteste Spektrum von den großen Medien in Deutschland, und wir halten es aus, aber es macht oft gar keinen Spaß und es ist oft ganz, ganz hart. Aber wir führen es immer wieder zusammen, weil wir sagen, es müssen beide Positionen, beide, ist ein bisschen aber verkürzt, dargestellt werden. Wir arbeiten daran, wie kriegen wir es hin, dass online, das ist ja genau das ein entscheidendes Problem, weil du Twitter benannt hast, dass eben nicht nur eine Sache rauskommt und man denkt, das ist die Haltung. Wie verbinden wir das, dass immer auch andere Positionen innerhalb dieses Textes dann verbreitet werden? Also wir haben ganz oft das Problem, die Taz sagt dies oder die Taz sagt das. Nein, wir sagen das und das. Ja. Und daraus entsteht vielleicht ein vollständiges Bild. Es ist jetzt einfach, das am Gaza-Beispiel zu machen, weil es so extrem ist. Aber unser Ansatz ist es auf jeden Fall, weil wir wissen, dass die Einzelnen sehr wohl ihre Positionen haben und eben auch Positionen, die sonst zu kurz kommen, mit bei uns eintragen. Aber die Mischung müssen wir dann schon hinbekommen.
Ja. Wir müssen langsam auf die Zielgerade einbiegen und wir wollen auch noch Zeit haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, für Publikumsfragen. Deswegen, wir sind ja hier beim Mediencamp vom Medienfachverlag Oberauer. Wir haben hier ganz viele angehende Nachwuchsjournalisten und Journalistinnen oder Menschen, junge Menschen, die in die PR wollen, womöglich auch. Deswegen vielleicht als Frage, um das abzurunden an jeden von euch, sind junge Menschen, die die Welt, ich sag mal, besser machen wollen im Journalismus, richtig bei Table Media zum Beispiel?
Naja, wir alle wollen die Welt besser machen. Das ist ja, na, selbstverständlich.
Aber das ist ja da jeder, genau die entscheidende
Frage. Ist da jeder
Frage.
Richtig? Na? Wichtig ist, dass ich ein Erkenntnisinteresse habe, dass jeder junge Mensch, der zu uns kommt, sagt, ich will in dem Thema arbeiten. Das finde ich super spannend. Und da will ich auch alles wissen. Und das und von allen, und da bin ich auch offen für also Positionen aufzunehmen und zu prüfen, von denen ich vielleicht vor einem halben Jahr noch dachte, nee, also will ich jetzt gar nicht wissen, was der dazu sagt. Aber das ist, glaube ich, das für mich das entscheidende Kriterium.
Bei euch, Barbara, nach was für jungen Leuten sucht ihr?
Ja, aber ich würde auch über die Taz hinaus sagen, dass Engagement und ein ernstes, emotional getriebenes Interesse an einem bestimmten Thema die beste Grundlage ist, um sich auch wirklich einzuarbeiten, um tatsächlich das Thema zu verstehen. Und dann würde ich auch sagen, natürlich wollen Journalistinnen, die meisten zumindest, die Welt irgendwie besser machen, was auch immer man darunter versteht. Aber vor allem ist es, glaube ich, wichtig, also als Rat auch, man muss immer denken, wem will ich eigentlich was rüberbringen? Also die Haltung gibt's vielleicht gratis dazu. Die kann man halt nicht ablegen. Aber die motiviert dann tatsächlich in dieses Thema zu gehen und sich zu überlegen, wie bringe ich das eigentlich rüber? Und das ist vielleicht die wichtigste Frage.
Christian, wie ist es bei Bayer? Ihr bietet ja auch Ausbildungen für junge Menschen an. Ein PR-Volontariat schreibt ihr gerade aus. Was für Menschen sucht ihr?
Also grundsätzlich treibt mich, ich sag mal, die Liebe zum Journalismus, die treibt mich hierher. Wir sponsern das ganze Ding, weil wir glauben, dass Journalismus heute wichtiger denn je ist. Ich sage das seit 8 Jahren, seit ich bei Bayer bin. Da war Trump noch nicht sozusagen zum ersten Term gewählt. Und ich habe damals schon gesagt, wir laufen Gefahr, ohne guten Qualitätsjournalismus, dass irgendwann diejenigen, die öffentliche Meinung und die gesellschaftliche Diskussion beherrschen, die in der Lage sind, am lautesten zu sein und die meiste Kohle haben. Heute müssen wir nicht mehr darüber sprechen, dass es diese gewissen Tendenzen gibt. Insofern freue ich mich über jeden und jede, die in den Journalismus geht. Wir verstehen uns als Dienstleister für Journalisten. Deshalb sind große Teile meines Teams ehemalige Journalisten und Journalistinnen. Das sozusagen zur Vorrede. Natürlich gibt's wie in jedem großen Unternehmen in der Kommunikation Volontariate. Wir schreiben sie immer mal wieder aus. Bei mir war es in den letzten Jahren seltener der Fall, weil wir verschiedene Umstrukturierungen gemacht haben. Es ist genau jetzt, in dieser Woche, vergibt Bayer ein Volontariat in der Unternehmenskommunikation, Corporate Communications sozusagen, innerhalb von Bayer das tollste aller Teams.
Weil du der Chef bist. Natürlich.
Nein, also ja. Weil wir, glaube ich, sehr viel mit Medien machen und weil wir sehr nah am Puls der Zeit sind, weil wir eben für die relevanten Themen bei Bayer zuständig sind.
Aber Glyphosat muss man dann gut finden.
Und
Hand aufs Herz, Christian. Habe ich bei der Bewerbung für das Volontariat bei euch eine Chance, wenn ich sage, ich finde Glyphosat scheiße?
Ja, logisch. Ja, aber logisch. Also ich habe vorhin,
ich möchte ein Gespräch mit dem, der diese Woche das Volontariat bekommt.
Ja. Der Punkt ist ja, und ich habe mit einem von euren Kollegen gefrühstückt und dann habe ich gesagt, das Schöne bei Bayer ist, dass wir so offen und ehrlich miteinander streiten können, ohne irgendwie, dass es jemand persönlich nimmt. Und ich habe einen Chef, da habe ich die große Freude, regelmäßig mit ihm streiten zu können. Der kommt dann an und sagt, nee. Und dann sage ich, doch, nee, doch. Und niemand nimmt es einem übel. Und es ist ja nicht so, wenn heute jemand kommt und sagt, das oder das finde ich nicht gut, dann ist es ja nicht so, dass wir nicht eine Chance hätten, auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und insofern kann ich nur sagen, und deshalb bin ich auf Podien wie diesen, Es gibt auch im Journalismus sehr häufig falsche Vorstellungen über die PR. Mhm. So, wenn jetzt jemand
sein Job kommt, hier ist ja wesentlich schwerer als unserer.
Wenn jetzt jemand kommt und sagt, also mein Lebenstraum war es schon immer, entweder Chefredakteur vom Greenpeace-Magazin zu werden oder Frau Junge zu bearbeiten bei der Taz. Jetzt möchte ich aber Bayer-Volontär werden. Da würde ich nochmal nachfragen und sagen, wo kommt denn das her? Man muss ja nicht auf Parteilinie von uns liegen. Auch ein Pressesprecher der CDU kann mal bei der FDP oder bei der SPD gewesen sein.
Wir haben ein volles Haus hier. Womöglich gibt es Fragen bei den Menschen, die uns zuhören hier. Da gibt es ganz viele erhobene Hände. Ich kann das gar nicht auswählen. Irgendjemand vom Team hat bestimmt ein Funkmikro, mit dem er oder sie rumlaufen kann und Fragen einfangen kann.
Ich fand es super spannend, dass Sie so viel über Meinungen auch gesprochen haben und die Agenda, darum ging es ja auch. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, den Spagat zu schaffen zwischen, weil oftmals wird den Medien ja vorgeworfen, sie tragen mehr zur Polarisierung bei, dass Menschen sozusagen zum Beispiel keine anderen Meinungen mehr so wirklich aushalten möchten oder weil sie sich nur mit der einen Seite auseinandersetzen, aber vielleicht im Hinblick zum Beispiel auch auf Menschen, die eher die AfD wählen, die zum Beispiel dann gar nicht mehr die Öffentlich-Rechtlichen konsumieren möchten oder sowas, weil sie sagen, die schreiben mir vor, was ich zu denken habe und so. Wie möchten Sie diesen Spagat schaffen, sozusagen zwischen, ich möchte Menschen informieren und sie auch dazu antreiben, ihre Meinung zu bilden und Meinungen darzustellen und gleichzeitig aber nicht noch weiter zu dieser Polarisierung beizutragen?
Okay. Also ich kann nur ganz kurz antworten. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Medien, die halt unterschiedliche Spektren auch bedienen. Und es muss auf jeden Fall Medien wie die ARD geben, die alle ansprechen, das sehe ich auf jeden Fall. Grenzen würde ich immer noch sagen, aber es gibt, bei uns soll es auch ein breites Spektrum geben, auf jeden Fall, das möchte ich auch, daran arbeiten wir auch, aber natürlich hat es Grenzen, weil wir auch ein bestimmtes Spektrum auch bedienen. Aber unsere Aufgabe ist eine andere Aufgabe als die der ARD insbesondere oder des ZDF.
Die nächste Frage.
Ich hätte eine Frage an Sie alle drei. Auch vielen Dank für die doch sehr anregende Diskussion. Aber speziell auch an Sie gerichtet, Herr Mertin, weil Sie haben gesagt, dass Sie sich wünschen, dass Journalisten objektiv auf Sie zugehen und fair sozusagen sind im Umgang. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht in einer vorgefestigten Meinung kommt. Aber gehört nicht zur Wahrheit auch dazu, dass PR ganz viel dafür tut, dass man irgendwelche Fragen stellt, weil man sich auch erstmal selber in das Thema einarbeiten muss und die Gegenseite sozusagen alle die Infos hat und einen dann quasi zumüllt mit irgendwie hier sind 20 Seiten, bitteschön, und da jetzt auch nicht besonders hilfreich sozusagen in der Zusammenarbeit ist.
Ja, ja, ja und ja. Also ich bin ja, wer so ein bisschen meine digitalen Kanäle verfolgt, ich bin ja nicht nur ein leidenschaftlicher Anhänger und Kritiker von Journalismus, ich bin auch ein leidenschaftlicher Anhänger und der größte Kritiker meiner eigenen Branche. Und ich teile das zwar sozusagen nicht jeden Tag überall, aber es fällt mir fast täglich, mindestens einmal die Woche, irgendwas auf, wo ich sage, mein Gott, können wir als PR-Leute nicht bessere, professionellere Kommunikation machen? Und ich finde, wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortung, die über unseren Arbeitgeber hinausgeht. Nämlich, wir auch als PR-Branche dazu beizutragen, dass die Polarisierung in der Gesellschaft nicht noch weiter zunimmt. Und dazu gehört unter anderem, aufrichtig und offen mit Medien zu arbeiten und nicht alles zu tun, sozusagen. Also wir hatten ja mal eine Zeit, Jochen Wegner hat es da oben gerade beschrieben, wo aus den Presseabteilungen massiv Journalisten abgezogen werden und Sprecher und alle in TikTok, Social Media, Facebook und Co. Das sind ja da habe ich ja keine Gatekeeper-Funktion sozusagen mehr, da kann ich ja machen, was ich will. Das hat sich zum Glück wieder deutlich gedreht und wir leben in einer Zeit, wo, glaube ich, sehr viele, die Nachrichtenportale dieser Zeit haben noch nie so hohe Zugriffszahlen gehabt wie aktuell. So, um es kurz zu machen, ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht, die ausführliche Variante muss man ein bisschen differenzierter diskutieren.
Wunderbar. Schaffen wir noch eine dritte Frage oder sollen wir Schluss machen?
Wir hatten in der Mitte die Kollegin, ich sehe dich nur ganz verschwommen, aber du hast, glaube ich, von Anfang an die Hand gehoben, ne?
Ja, dann. Ja.
Sie haben jetzt selber schon gesagt, dass Sie Twitter gelöscht haben. Und da teils
ich bin
auch.
Ich bin wieder zurück, weil ich festgestellt habe, dass ich es als Nachrichtenquelle, um zu sehen, was passiert, leider brauche. Aber so vom Frustpotenzial bin ich ständig drauf, das Ding wieder wegzuschmeißen.
Das verstehe ich. Und daran knüpft auch meine Frage an. Also Sie haben ja sogar teils Journalistin da ein bisschen so eine Teilschuld zugeschoben, nennen sich aber selbst auch als Dienstleister für den Journalismus, was dann vielleicht eher auch man kritisch anzweifeln könnte, was das für den Journalismus bedeutet, wenn der Journalismus seine Informationen von seinem Dienstleister nimmt, der Pressesprecher von einem großen Chemiekonzern ist mit seinen eigenen Interessen. Und gleichzeitig beobachten wir aber jetzt irgendwie hier so die ganze Zeit die Polarisierung und haben ja darüber jetzt auch schon gesprochen. Von daher ist meine Frage, wenn wir jetzt einerseits das Thema haben, Framing und irgendwie gibt es total viel Polarisierung und die Diskussionskultur gerade auf Social Media ist total extrem, weil es irgendwie nur noch um Spaltung geht und da kann Framing auch offensichtlich dazu beitragen. Wie schaffen wir dann noch qualitativen Journalismus, wenn PR-Mitarbeiter unsere Dienstleister sind und wir unsere Titel framen?
Naja, also die Frage...
Entschuldige mal, aber das ist doch total einfach. Gehen wir zurück zu den Roots. Wir wollen wissen von allen Seiten. Genau. Recherchieren, aufschreiben oder senden, wie auch immer. Nicht beteiligen an Framing, an scharfer polarisierender Auseinandersetzung, sondern Fakten recherchieren.
Also die Frage, um es ganz kurz zu machen, ist ja, wie definiert man Dienstleister? Ne? Und es gibt immer wieder aus dem Journalismus heraus berechtigte Hinweise. Ich kriege keine Antwort. Ich kriege Pressemitteilungen, die mich gar nicht betreffen. Also einfach unprofessionelle PR. Mein Verständnis eines PR-Jobs ist, und ich bin ja sozusagen Anwalt meines Arbeitgebers. Meine Aufgabe ist, Journalistinnen und Journalisten die Perspektive des Unternehmens zu erklären. So.
Das ist ein Service. Und ich finde, das ist auch in Ordnung
so. Habe ich den Anspruch, dass mein Team das so macht, dass die Journalistinnen und Journalisten hinterher sagen, ich weiß noch nicht, ob ich das alles jetzt eins zu eins teile, aber der hat mir meine Fragen ernsthaft und so umfassend wie möglich beantwortet. Dann sage ich, sind wir Dienstleister von Journalisten gewesen. Aber nicht in Form von Anbiederung oder sonst irgendwas.
Vielen Dank. Das war's. Damit haben wir die Zielgerade überschritten. Ich danke euch sehr für die wirklich sehr bunte, sehr lebhafte Diskussion. Ich musste ja kaum was machen.
Sehr gerne.
Demnächst setzen wir euch hier einfach zu dritt auf die Bühne und dann macht ihr das schon. Ich würde sagen, verabschiedet doch unsere drei Panel-Teilnehmer mit einem richtig tosenden Applaus. Dankeschön.
Tja, wie viel persönliche Agenda erlaubt journalistische Arbeit? Das haben wir Mitte April 2025 in Berlin beim Mediencamp diskutiert, wenn ihr 2026 auch dabei sein wollt. Der Termin für das Camp, der kommt bald. Den Link auf unsere Website, wo das Ganze veröffentlicht wird, gibt es in den Shownotes. Und das Mediencamp, nur noch mal zur Erinnerung, ist eine ziemlich neue noch und tolle Möglichkeit für angehende Journalistinnen und Journalisten, aber auch für junge Leute, die in die PR wollen, um mit künftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Und für Arbeitgeber ist das eben auch eine gute Möglichkeit, Kontakte zu jungen Menschen zu knüpfen. Wenn ihr jetzt keinen Turi2-Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr keine wichtigen News aus Journalismus, PR und Werbung mehr verpassen wollt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle noch unseren Turi2-Newsletter. Der versorgt euch in aller Regel morgens um 7 und abends um 17 Uhr ganz kurz und knapp, also in so ungefähr 3 Minuten Lesezeit pro Newsletter, mit allem, was ihr aus der Branche wissen müsst. Und da ist es völlig egal, ob ihr schon Chefin oder Chef seid oder gerade erst Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger. Außerdem ist es kostenlos. Den Link gibt's ebenfalls in den Shownotes. Das war's für dieses Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Turi 2 Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de/podcast.